Der Stoffwechsel ist höchst individuell. Es gibt nicht jeden Menschen, der den gleichen Stoffwechsel hat. Also am besten in die Eistonne mit einer Karotte täglich und dann wird das was. Die Genetik spielt eine Rolle, weil wir wissen, dass wir das braune Fettgewebe ziemlich sicher von den Neandertalern geerbt haben. Das ist im Prinzip auch mit die wichtigste Erklärung wahrscheinlich für die Stoffwechseltypen.
Paracelsus Lab. Paracelsus Lab. Revolutionäre Perspektiven auf Gesundheit und Krankheit. Der Podcast der Paracelsus Gesundheitsakademien mit Matthias Baum.
Hallo Menschen, willkommen im Paracelsus Lab. Warum nimmt der eine Mensch nach einem Stück Kuchen scheinbar sofort zu, während der andere sein Leben lang essen kann, worauf er Lust hat und trotzdem schlank bleibt? Diese Frage beschäftigt wahrscheinlich jeden von uns oder hat es schon mal beschäftigt und die Antworten lauten dann ganz simpel, ne? Die eine Person bewegt sich mehr oder die andere weniger, ja, oder die eine Person hat vielleicht auch einfach gute Gene. Oder die andere Person isst einfach grundsätzlich weniger. Doch ist das wirklich die ganze Wahrheit? Hängt es ausschließlich an der Disziplin? Oder entscheidet am Ende gar nicht das Stück Kuchen über unser Gewicht, über unsere Körperzusammensetzung, sondern das, was unser Stoffwechsel daraus macht? Denn Nahrung liefert zunächst einmal Energie. Die entscheidende Frage lautet aber, wie verarbeitet unser Körper diese Energie? Wird sie gespeichert, verbrannt, in Wärme umgewandelt oder in Bewegung umgesetzt? Und genau hier beginnt ein Forschungsgebiet, das unser bisheriges Verständnis von Ernährung und Körpergewicht verändern könnte. Denn immer mehr Daten zeigen uns, Menschen unterscheiden sich offenbar deutlich darin, wie ihr Stoffwechsel mit derselben Energiemenge umgeht. Aber stimmt das wirklich? Gibt es tatsächlich unterschiedliche Stoffwechseltypen? Und wenn ja, sind wir unserem Stoffwechsel ausgeliefert oder können wir ihn verändern? Darüber spreche ich heute mit einem der führenden Experten zu diesem Thema, ein Stoffwechselforscher, Arzt und Internist. Und ich freue mich ganz herzlich, dass er sich zwischendrin, zwischen allen anderen Terminen, die Zeit dazu genommen hat. Dr. Tim Holstein, schön, dass du da bist.
Moin Matthias, viele Grüße aus Kiel.
Ja genau, wir machen hier die nordische Runde draus, du aus Kiel, ich aus Hamburg und wir senden logischerweise für alle, die uns weltweit zuhören können. Tim, ich habe es gerade versucht schon mal so ein bisschen abzuklopfen, das Thema Stoffwechsel, der Begriff kommt sehr schnell, ist eher auch so populärwissenschaftlich, es hat irgendwas mit dem Stoffwechsel zu tun. Jetzt bin ich aber mit einem zusammen, der das hier wirklich wissenschaftlich untersucht und untersucht hat. Und drauf gestoßen bin ich, da möchte ich gerne mit einsteigen, über dein Buch, das du geschrieben hast, das Kuchenparadox. Ein Buch, was vom Titel her schon spannend klingt und dann liegt die Frage natürlich auf der Hand, warum können manche Menschen scheinbar alles essen und bleiben trotzdem schlank?
Ja, das habe ich mich auch immer gefragt, warum das so ist. Also wie ich das auch im Buch beschreibe, es fing im Prinzip bei mir so an in der eigenen Kindheit, wo ich selber mich sehr ungesund ernährt habe. Und ich beschreibe das auch im Buch dann so ein bisschen, wo ich sehr viel Süßigkeiten gegessen habe. Und ich habe natürlich auch ein bisschen Sport gemacht und so. Aber ich hatte nie das Problem irgendwie mit dem Gewicht und war im Prinzip eher so ein Lauch, wie man heutzutage sagt, also sehr dünn. Und wirklich, wenn ich mir vorstelle, dass ich damals bei meiner Oma gesessen habe, wo mich meine Eltern manchmal abgeladen haben und da dann Pombeeren gefolgt von Schokolade, gefolgt von Cola vor dem Fernseher in mich reingestopft habe, das war ja so das Paradies für Kinder, wenn man mal zur Oma konnte, so jedenfalls für mich war das so. Ja. Und dass ich da irgendwie nichts von angesetzt habe, damals habe ich mir darüber jetzt noch keine Gedanken gemacht als 14-Jähriger.
Das wäre spannend.
Aber später dann, ne? Das ist halt super krass gewesen. Und als ich dann angefangen habe, Medizin zu studieren und wir dann die ersten Kurse hatten, auch im Bereich Ernährungsmedizin, dann ist es mir halt irgendwann klar geworden, irgendwas stimmt doch da nicht mit dem Stoffwechsel. Warum haben manche Menschen dieses Problem oder diesen Vorteil halt nicht und andere halt schon? Und da bin ich dann so ein bisschen interessiert daran gewesen und habe mich dann auch entschieden, nach dem Studium, wo man dann aussuchen kann, welcher Arzt man werden will, dann in die Richtung Endokrinologie zu gehen, also Stoffwechselhormone. Habe dann dort, also ich habe in Berlin studiert, an der Charité, habe dann dort auch eine gewisse Zeit lang erstmal gearbeitet im Stoffwechselzentrum und hatte dann die Möglichkeit, in die USA zu gehen, um an den National Institutes of Health, das ist so ein großes Gesundheitsinstitut in den USA, die sind sehr bekannt eigentlich, um da dann genau zu diesem Thema zu forschen, nämlich zum Stoffwechsel und warum manche Menschen scheinbar so viel essen können, wie sie wollen und nicht dick werden und andere halt nicht. Und das war dann für mich der Punkt, wo ich dann auch dieses Thema sozusagen übernommen habe durch die Forschung da und mit nach Deutschland gebracht habe.
Okay, also nur um das schon mal festzuhalten, das ist nicht nur der, so wie es eingangs gerade sagte, jetzt eine reine Disziplinfrage. Es gibt also wirklich unterschiedliche Stoffwechseltypen. Also so habe ich auch bei dir gefunden, so würde man es beschreiben. Diese Aussage, das kennst du wahrscheinlich auch oder auch das ist so in aller Munde, der oder die Person hat einfach einen guten Stoffwechsel. Ist das wissenschaftlich tatsächlich so belegbar oder ist das eher so ein populärer Mythos?
Ja, also man dachte immer, das ist so ein populärer Mythos. Man sagt vielleicht auch, ja, das ist ein guter Futterverwerter, das ist ein schlechter Futterverwerter, ein guter Stoffwechsel. Dann gibt's ja auch solche Konstitutionstypen, Endomorph, Mesomorph, ne, wo man im Prinzip ja die Art des Körperbaus beschreibt, erstmal von Menschen. Und bezüglich dieser Stoffwechseltypen gab es nicht so viel Evidenz, sage ich mal. Mhm. Es gab so eine Diät und auch ein Buch, was vor, glaube ich, über 20 Jahren erschien, die hieß, glaube ich, oder das Buch hieß The Metabolic Typing Diet, wo auch schon gesagt wurde, ja, es gibt Kohlenhydrattypen, es gibt Eiweißtypen und so Mischtypen und je nachdem, welcher Typ man ist, soll man sich so und so ernähren. Das Buch war auch ziemlich populär. Bloß das Problem war, da war gar keine wissenschaftliche Grundlage dahinter. Also sehr oft das Problem bei populärwissenschaftlichen Büchern, dass so ein bisschen die Wissenschaft dahinter fehlt. Und ich habe mir halt gedacht, okay, ich schreibe aber nur ein Buch, wenn ich auch wirklich Wissenschaft dahinter habe, so wie ich halt auch wissenschaftliche Arbeiten schreibe. Und wir konnten halt zeigen, dass es in der Tat solche Stoffwechseltypen gibt. Also, dass es Menschen gibt, die einen schnell Stoffwechsel haben. Wir nennen das dann einen verschwenderischen Stoffwechsel, weil der Kalorien verschwendet und nicht so sparsam damit umgeht.
Okay.
Und dann auf der anderen Seite dann Menschen mit einem sparsamen Stoffwechsel, im Prinzip einem langsamen Stoffwechsel, wie man auch sagen könnte, der halt eher dazu neigt, Kalorien einzulagern. Und wir konnten das halt wirklich wissenschaftlich belegen, dass es diese Stoffwechseltypen gibt. Und das haben wir in den USA gemacht. Und ich habe es jetzt auch, jetzt gerade in meiner neuesten Studie hier in Kiel, nochmal sozusagen repliziert und nochmal belegt. Und dieses Paper dazu, das befindet sich gerade in Begutachtung in internationalen Journals. Also ich bin ziemlich überzeugt davon, dass es diese individuellen Unterschiede gibt. Macht aber auch Sinn, wenn man so denkt, okay, wir Menschen sind zum Beispiel auch nicht alle gleich groß. Ja, also wir sind ja nicht alle jetzt 1,60 groß. Es gibt große Menschen, kleine Menschen. Warum soll es nicht auch beim Stoffwechsel individuelle Unterschiede geben? Ne? Und das haben wir halt auch gezeigt. Und diese individuellen Unterschiede, diese Stoffwechseltypen, die legen dann auch fest, wie gut oder schlecht man Gewicht abnimmt oder zunimmt. Und das haben wir auch gezeigt. Also im Prinzip sehr spannende Resultate und steht halt alles im Buch nochmal natürlich detailliert drin. Und so. Aber wir können natürlich auch jetzt schon mal über die wichtigsten Sachen.
Ja, also auf jeden Fall. Und ich meine, wir wollen natürlich Lust auf das Buch machen und wollen natürlich von dir an der Stelle so ein paar Dinge erfahren. Ich greife nochmal dieses Metabolic Typing auf. Wenn ich das richtig verstehe, bezog sich das ohne wissenschaftliche Grundlage eher auf die Basis, okay, die einen können vielleicht Kohlenhydrate, / Zuckerquellen oder Fett oder Eiweiße besser verstoffwechseln. Das ist ja nochmal etwas anderes. Und du sprichst jetzt von einem langsameren Stoffwechseltyp und dem verschwenderischen. Das finde ich einen sehr interessanten Begriff dazu. Also scheinbar oder anscheinend ein Energieverbrauch, der im Stoffwechselprozess stattfindet. Kann man sich das so vorstellen?
Ja, die einfach, genau, aufgrund eines speziellen Gewebes, auf das wir da noch kommen, in der Lage sind, überschüssige Kalorien einfach zu verfeuern. Das okay. können diese Verschwendertypen sehr gut. Und das sind die halt mit dem schnellen Stoffwechsel, ne? Also Verschwender gleich schneller Stoffwechsel. Und das, ja, warum das so ist, wissen wir eigentlich noch nicht so wirklich. Wir erforschen das ja auch noch, aber wir konnten das halt zeigen. Und wir haben das halt gemessen, oder wir sind erstmal drauf gekommen. Erstens, dieser Name, verschwenderisch, sparsam, habe ich mir nicht ausgedacht. Das waren schon meine Kollegen in den USA, die schon auch davor geforscht haben. Aber denen ist das halt 2001 das erste Mal aufgefallen. Also ich war in Phoenix, Arizona und da gibt es die National Institutes of Health auch. Die sind eigentlich in Washington, das Hauptinstitut, aber die haben so einen Ableger in Phoenix, Arizona gegründet, weil da leben die sogenannten Pima Indians. Das sind so Native Americans, die seitdem sie mit der US-amerikanischen Ernährung oder dem Leben dort in Kontakt sind, massiv an Gewicht zugelegt haben und auch sehr viel Diabetes entwickelt haben. Mehr als die allgemeine US-amerikanische Bevölkerung. Und dann hat man versucht herauszufinden, warum das so ist. Und deswegen hat man dort so eine Art Ableger des Instituts gegründet, um genau das zu erforschen. Und da hat man schon seit den 1950er Jahren viel zu geforscht. Und die wichtigste Forschungsmethode war dort sogenannte Stoffwechselkammern. Also man hat im Prinzip den Stoffwechsel untersucht in einer Kammer und im Prinzip genau den Energieverbrauch untersucht in solchen Kammern. Also da muss ich vielleicht nochmal kurz erklären, wie man Energieverbrauch misst heutzutage.
Gerne.
Und das machen wir mit Hilfe der sogenannten indirekten Kalorimetrie. Das bedeutet, wir messen über die Ein- und Ausatemluft eines Menschen, wie viel CO2 der produziert und wie viel Sauerstoff der benutzt, um Zucker und Fett zu verbrennen. Und dann können wir anhand dieser verändertem Atemluft genau berechnen, wie viel Kalorien der gerade verbraucht pro Minute. Es gibt auch die direkte Kalorimetrie, da misst man im Prinzip über die Wärmeproduktion eines Menschen, wie viel Kalorien die verbrauchen, aber das ist sehr kompliziert, deswegen macht man das nicht mehr. Mhm. Wir messen im Prinzip einfach die Ein- und Ausatemluft. Und dann gibt es das einmal in Form von solchen Hauben, die man sich aufsetzen kann. Das sind so durchsichtige Geräte oder auch in Maskenform, wo man halt die Ein- und Ausatemluft messen kann. Das Problem ist aber, da müssen sich die Patienten immer irgendwo hinlegen und die können sich da nicht bewegen. Und dann messen wir im Prinzip nur den Grundumsatz. Also wir messen dann den basalen Energieverbrauch, weil die Patienten ja liegen und dann so eine Haube oder eine Maske aufhaben. Und das Spannende ist, dass diese Raumkalorimeter oder diese Räume, wie ich sie genannt habe, diesen Nachteil nicht haben, denn diese Räume sind hermetisch abgeriegelt und wir packen eine Person dort hinein. Das ist so wie so ein kleiner Raum, 6 Quadratmeter bis 8 Quadratmeter ungefähr groß. Da ist ein Bett drin, eine Toilette, Fernseher, Bücher und die kriegen auch so Essen natürlich von uns, die Probanden. Und die können da 1, 2, 3 Tage drin leben komplett. Und der Vorteil halt von diesem Raumkalorimeter ist, dass wir dann komplett den Energieverbrauch minutiös aufzeichnen können, Minute pro Minute, während die Probanden da halt normal drin leben. Das ist halt das Besondere, ja. Und das ist die Grundlage auch der Messung der Stoffwechseltypen. So, und man hat diese Raumkalorimeter erstmal benutzt. Wir waren eine der ersten in Phoenix, Arizona, die überhaupt sowas hatten. So ein Ding kostet 1 Million Euro, ne, ist also auch teuer.
Eins,
ja, genau.
Okay.
Und wir waren die ersten, die das dort hatten in Phoenix und haben da die ersten Studien zu gemacht. Die wurden auch super publiziert. Das war alles schon in den 1960er, 70er Jahren. Naja. Und dann hat man irgendwann geguckt, okay, was ist eigentlich, wenn wir Leuten unterschiedliche Sachen zu essen geben? Und wir wissen schon oder wussten aus Vorstudien, dass sich der Energieverbrauch erhöht, wenn man Menschen mehr zu essen gibt im Schnitt und dass der Energieverbrauch absinkt, wenn man Menschen zum Beispiel fasten lässt. So. Aber die Idee, die wir dann hatten oder meine Vorgänger war, was passiert eigentlich jetzt mal abgesehen vom Durchschnitt mit den individuellen Menschen, ne? Indem man einfach, weil wir bilden ja sonst in der Wissenschaft immer so Durchschnittswerte ab. Was ist eigentlich, wenn man sich die Individuen einzeln anschaut? So, und das hat man da in der Studie von 2001 gemacht. Man hat Menschen in diese Stoffwechselkammer gelegt oder eingeladen, die haben dann da gelebt für 2 Tage. Es waren 2 Gruppen. Es waren einmal Pimer Indians, von denen ich gesprochen habe, und dann auch normale US-Amerikaner. Und man hat beide untersucht. Man wollte eigentlich Unterschiede zwischen den beiden Gruppen finden. Und hat dann gesehen, wenn wir die Experimente machen, dass wir Menschen überernähren, die kriegen dann doppelt so viel Nahrung in diesen Stoffwechselkammern für 2 Tage. Und das weitere Experiment war, wenn wir dann die Menschen auch fasten lassen, dann haben wir gesehen, dass es sehr große individuelle Unterschiede gibt. Die beiden Gruppen, was man initial vermutet haben, haben sich gar nicht so groß unterschieden, interessanterweise, ne? Also da manchmal wird man auch enttäuscht so in der Wissenschaft, dass das, was man denkt, dann vielleicht gar nicht auftritt, ja?
Dafür ist sie da, ne? Die Wissenschaft.
Genau, aber was man gesehen hat, dass sich die Leute sehr stark unterscheiden. Zum Beispiel, wenn wir Menschen überernähren. Manche Leute erhöhen ihren Energieverbrauch dann um 15%. Ne? Das ist der Gesamtenergieverbrauch, also wirklich der 24-Stunden-Energieverbrauch. Der geht dann um 15% hoch. Und andere, die erhöhen den gar nicht. Den geben wir doppelt so viel Nahrung. Ne? Stell dir vor, statt 2500 Kalorien musst du dann 5000 essen. Und dein Energieverbrauch reagiert aber gar nicht. Ja? Und das Gleiche haben wir auch beim Fasten gesehen. Manche, die fallen sehr stark ab mit ihrem Energieverbrauch, um auch so ungefähr 15%. Und andere, die steigen beim Fasten an sogar mit ihrem Energieverbrauch leicht. Also große Unterschiede. Da gibt es natürlich auch viele dazwischen und so. Ich sagte hier nur die extremen Beispiele.
Klar.
Und das Spannende war, also es gab keine Unterschiede zwischen den Pima Indians und den, sage ich mal, normalen US-Amerikanern. Aber das Spannende war, dass die Menschen, die angestiegen sind mit ihrem Energieverbrauch bei der Überernährung, dass die auch diejenigen waren, die beim Fasten nicht abgefallen sind oder auch leicht angestiegen sind. Das heißt, es gab eine Korrelation zwischen Überernährung und Fasten, also ein Zusammenhang.
Mhm.
Und diese Menschen, die im Prinzip in beiden Experimenten eher sehr viel Energie verbraucht haben, die haben wir dann verschwenderische Stoffwechseltypen genannt. Und dann gab es halt Menschen, die beim Fasten sehr stark abgefallen sind. Und das waren genau diejenigen, die auch bei der Überernährung nicht ansteigen konnten.
Ne? Also wie eine Art Einsparmodus, der dann
quasi stattfindet. Ja, richtig. Und den hatten die in beiden Experimenten.
In beiden Experimenten.
Ja. Und dann haben wir gesagt, okay, das ist einmal der sparsame Typ, der halt in beiden Experimenten Energie spart. Und das andere ist der verschwenderische Typ. Und das Wichtige ist, die zeigen sich nur, wenn man diese Challenges macht, also diese metabolischen Stresstests, nenne ich das immer, indem man den Stoffwechsel immer herausfordert und guckt, was passiert, wenn er jetzt keine Energie bekommt und was passiert, wenn er zu viel Energie bekommt. Erst dann zeigen sich diese Stoffwechseltypen. Die zeigen sich halt sonst nicht. Deswegen spreche ich auch immer davon, dass das so eine Lupe ist. Ne, so eine Art Vergrößerungsglas für den Stoffwechsel. Wenn man jetzt nur den Grundumsatz misst, dann erkennt man das halt nicht.
Okay, ist super spannend erklärt und ich glaube für alle nachvollziehbar, wie es gemessen wird, wie man es herausfinden würde, was dann in den Extremen ein verschwenderischer Stoffwechseltypus ist oder eben ein einsparender Typus ist. Und dann finde ich sehr spannend, dass du sagst, es braucht diesen Stressorenreiz quasi, also es braucht diese Extreme. Und würdest du jetzt sagen, das ist das, was sich dann im Alltag quasi ab und an mal eben dementsprechend widerspiegelt? Die Person eins überlegt sich dann, oh mein Gott, ich nehme die ganze Zeit so viel zu, ich sollte mal fasten. Das hilft doch wahrscheinlich. Und am Ende nimmt sie wahrscheinlich noch mehr oder speichert noch mehr Energie dadurch mit ein. Könnte man das
ja, so im genau, Alltag... Ja, genau, das müssen wir noch rausfinden. Also tendenziell, diese metabolischen Stresstests, die zeigen erstmal Extremsituationen, wie sich der Körper dann verhält oder der Stoffwechsel. Aber wenn man das auf den Alltag überträgt, dann haben wir natürlich immer so kleine Situationen, wo wir mal zu viel essen, wo wir mal zu wenig essen vielleicht und wo dann über lange Zeit diese individuellen Stoffwechseltypen halt relevant werden und dann halt Gewichtszunahme oder Gewichtsabnahme bestimmen können. Und das haben wir auch gezeigt in Studien. Und das ist eigentlich der wichtigere Punkt auch noch. Wir haben dann nämlich zum Beispiel bei uns in den USA noch Menschen eingeladen, die an Adipositas litten. Und das heißt, sie waren übergewichtig, ne? Und wir haben denen eine Diät verordnet. Und die haben wir dann durchgeführt für 6 Wochen, haben die nur 50% ihrer Kalorien bekommen, die sie brauchen, um ihr Gewicht zu halten. Das heißt, die haben alle Gewicht verloren. Das Besondere an der Studie war aber, und das ist wirklich extrem besonders, das gibt selten Studien, die so sind, wir haben die Leute in dieser Zeit komplett eingesperrt bei uns in der Klinik. Das heißt, die sind in den 6 Wochen nicht rausgekommen. Und wir haben halt so eine Station, wo die dann leben können. Und das nennt man eine Inpatient Study, ne? Und die sind wirklich sehr teuer und deswegen sehr selten. Und die haben eine Station, wo die dann leben können. Und wir haben denen die Nahrung immer zubereitet, morgens, mittags, abends, von unseren metabolischen Köchen. Also wir hatten wirklich Köche, die genau die Nahrung nach unseren Vorgaben zubereitet haben. Und die haben die Nahrung zum Beispiel 2-mal zubereitet. Einmal für die Patienten und einmal für unser Bombenkalorimeter. Das heißt, jede Mahlzeit, ne, zum Beispiel irgendeine leckere, weiß nicht, Brötchen oder keine Ahnung, was du gerne isst, wurde 2-mal zubereitet. Einmal für die Patienten, einmal für das Bombenkalorimeter. Und das Bombenkalorimeter, da packst du die Nahrung rein, da wird die dann verbrannt. Und dann wissen wir genau, wie viel Kalorien
da
drin.
Wie viel Energie steckt da drin.
Richtig, ja. Weil wir haben uns nicht auf die Nahrungsmittellabels verlassen. Weil das wir wussten, das haben wir selber publiziert, dass die Labels oft sehr ungenau sind im Vergleich zu den Kalorien, die wirklich drin sind.
Okay. Ne?
Und da, wir wollten ja sicher gehen, wie viel Kalorien geben wir den Patienten. Ne? Ja. Das ist halt wichtig für Calories in, Calories out Messung. So. Aber das hört damit nicht auf, dass wir genau die Calories in gemessen haben. Wir haben, also zu Calories in noch eine ganz wichtige Sache. Die Probanden haben die Nahrung immer in einem speziellen Raum zu sich genommen, wo eine Videokamera installiert war, sodass wir sehen konnten, dass die das auch wirklich essen. Ne? Weil das ist auch wichtig. Ne? Wir müssen sicher gehen, dass die es wirklich essen. So. Und dann haben wir als nächstes die Calories out, aber auch sehr genau gemessen. Das heißt, die Probanden haben so Aktivitätstracker bekommen an verschiedenen Stellen, also an beiden Armen, an beiden Beinen und am Rumpf, sodass wir genau messen können, wie bewegen die sich in den 6 Wochen. Das hatten die 6 Wochen an. Und die durften auch so keinen Sport machen und so. Ne? Die konnten auf Station so rumgehen, die konnten mal draußen spazieren gehen, aber nur mit Begleitung, dass die nicht sich irgendwie noch einen Snickers am Automaten holen oder von Verwandten noch mal Essen bringen lassen. Das haben wir natürlich dann kontrolliert. Und dann haben wir aber auch zum Beispiel während der gesamten 6 Wochen die Kalorien im Stuhl und im Urin gemessen. Das heißt, immer wenn die mal auf Toilette waren, haben die schön gesammelt und dann ging das auch in unser Bombenkalorimeter. Ne? Und das ist halt eine Studie, die ist wirklich extrem aufwendig, ne? Und das kostet sehr viel Geld. Ich glaube, in Deutschland würde ich da nie eine Bewilligung für kriegen. Aber in den USA, da ging das damals noch, also vor Trump, ne, würde ich mal so sagen. Und dann haben wir halt ein genaues Bild bekommen, wie viel Kalorien haben die zu sich genommen, wie viel Kalorien haben die verloren. So. Und die spannenden Ergebnisse, die kommen jetzt. Also wir haben natürlich in den 6 Wochen auch noch die Körperzusammensetzung gemessen, ne? Mhm. Nicht nur das Gewicht und sowas alles. Und wir haben die auch natürlich in diese Stoffwechselkammer gepackt, einmal pro Woche, um dann genau auch zu sehen, wie verändert sich der Stoffwechsel. So. Und die spannenden Ergebnisse sind halt, dass erstens der Gewichtsverlust komplett heterogen ist. Also manche verlieren nur so 5%, andere 12% Gewicht. Und jetzt können wir halt durch unsere sehr komplexe Studie sagen, dass diese Unterschiede im Gewichtsverlust unabhängig sind von Bewegung oder Nahrungsaufnahme, weil wir das ja kontrolliert haben. Das heißt, es kann jetzt keiner sagen, ja, die einen haben mehr verloren, weil die haben
weil
halt
sie dann doch geheim Sport gemacht haben oder weniger.
Oder sich super viel bewegt haben, ja. Das ist halt wichtig. Da können wir sagen, nein, haben wir kontrolliert. Ja, das ist ganz wichtig bei so einem Studien. So. Und dann haben wir auch gesehen, die einen haben mehr Fett verloren als die anderen so. Also große Unterschiede. Und dann haben wir halt, bevor es losging, unseren Stoffwechseltyp gemessen. Ne, das war ja die Intention. Wir haben in dieser Baseline-Phase, also bevor die Diät losging, haben wir die Leute in diese Stoffwechselkammer auch mal gepackt und das Fastenprogramm einen Tag gemacht, dann einen Tag Überernährung und dann geguckt, wie reagieren die mit ihrem Energieverbrauch. Dann haben wir den Stoffwechseltyp bestimmt. So, was haben wir gesehen? Die Leute, die am meisten Gewicht verloren hatten, das waren die, die einen verschwenderischen Stoffwechseltyp hatten. Und das waren auch die, die am meisten Fett verloren haben. Die, die am wenigsten Gewicht verloren hatten, die hatten einen sparsamen Stoffwechseltyp. Und das Spannende war, das hat nicht nur für das Gewicht gegolten, auch für die verlorenen Kalorien. Denn wir konnten ja genau berechnen, wie viel Kalorien die verloren haben. Irgendwie so 150.000 oder so waren das in diesen 6 Wochen. Und die mit dem verschwenderischen Stoffwechseltyp haben einfach mehr Kalorien auch verloren, als die mit einem sparsamen Stoffwechseltyp. Das heißt, die sind aus gutem Grund verschwenderisch. Ja? Das war also der erste Beleg, dass unsere Stoffwechseltypen voraussagen können, wer gut bei einer Diät Gewicht verliert und wer es nicht tut, unabhängig von Bewegung und sowas alles. Ja? Okay. Und das Spannende ist auch, dann haben wir die Leute nach Hause gelassen. Wir haben die dann für ein Jahr nachbeobachtet. Übrigens, es waren nur 12 Leute. Das ist sehr wenig. Und da würden andere sagen, ja, okay, reicht das überhaupt aus? Aber wir konnten damit signifikant nachweisen, dass der Stoffwechseltyp das vorhersagen kann. So, dann haben wir die 12 Leute nach Hause gelassen und haben die dann für ein Jahr nachbeobachtet und dann gesehen, dass wir in dem einen Jahr manche Leute hatten, die dann wieder Gewicht zugenommen haben. Und das waren die mit sparsamem Stoffwechseltyp. Und die Verschwender konnten ihr verlorenes Gewicht besser halten. Also das hat auch nochmal einen Hinweis dazu gegeben, dass unter normalen Bedingungen jetzt, freilebenden Bedingungen, nicht unter kontrollierten Bedingungen, der Stoffwechseltyp scheinbar auch den Jojo-Effekt voraussagen kann, ne? So, das war schon mal eine super Erkenntnis. Und dann haben wir aber gedacht, okay, geht das auch in die andere Richtung? Das heißt, können wir dünne Menschen dick machen und auch zeigen, dass Menschen mit verschwenderischem Stoffwechseltyp nicht so schnell dick werden? Weil das ist auch eine interessante Frage. Also haben wir nochmal Leute eingeladen bei uns, wieder für 6 Wochen. Diesmal waren es aber schlanke Menschen. Und wir haben den Stoffwechseltyp bestimmt und dann haben wir die 6 Wochen überernährt. Und das war wirklich die härtere Studie. Also stell dir vor, du musst für 6 Wochen einfach 50% mehr Kalorien essen. Statt 3000 Kalorien musst du dann 4500 essen am Tag. Darfst dich nicht mehr bewegen, wirst überwacht und so. Und das haben wirklich 7 Leute durchgezogen. Es waren nur Männer, die Frauen haben aufgegeben. Aber 7 Männer haben es wirklich durchgezogen, ohne zu tricksen. Da wollten viele tricksen, zum Beispiel indem sie das Essen in den Mülleimer gemacht haben oder so. Konnten wir sehen durch unsere Überwachungskameras. Manche haben es auch versucht, wieder auszukotzen. Ne? Aber das haben wir auch kontrolliert, weil wir so eine spezielle Marker in das Essen gegeben haben, der dann anhand der Ausscheidung im Urin vorhersagt, ob die alles gegessen haben. Also auch das haben wir kontrolliert. Also 7 Leute haben wirklich das gemacht, was wir wollten. Und auch dort haben wir gesehen, manche nehmen nur irgendwie 2% an Gewicht zu, andere 8%. Ne? Also das Vierfache in 6 Wochen. Ne? Das musst du dir so vorstellen, wenn man das extrapoliert, ist das sehr viel, ne? auf größere Zeiträume. So. Und die 2% nur Gewicht zugelegt haben, das waren halt auch in diesem Fall die Verschwendertypen. Und die anderen, die in den 6 Wochen 8% mehr Gewicht zugelegt haben, das waren die sparsamen Typen. Ja, also auch dort haben wir diesen Zusammenhang gesehen. So, und jetzt in Kiel zum Beispiel habe ich hier eine Studie gemacht, wo wir das auch nochmal zeigen konnten. Wir haben eine Abnehmstudie gemacht. Wir haben den Stoffwechseltyp-Test vereinfacht. Und die müssen jetzt nur noch so eine Mahlzeit essen und dann messen wir für 3 Stunden den Energieverbrauch. Also das ist schon einfacher, als jetzt die Leute in so eine Stoffwechselkammer zu packen. Und ich wollte halt schauen, ob diese Mahlzeit auch den Stoffwechseltyp oder dieser Mahlzeitentest auch den Stoffwechseltyp vorhersagen kann. Und das war so. Also wir konnten auch hier zeigen, dass die mit verschwenderischem Stoffwechseltyp, die nach der Mahlzeit allein schon ihren Energieverbrauch steigern, dass die dann mehr Gewicht und Fettmasse verlieren bei einer Diät. Ne? Also super spannend, super tolle Ergebnisse und ist aktuelle Forschung up to date, ne?
Absolut.
Und ich bin dran, diesen Test auch jetzt noch einfacher zu machen, dass der für mehr Menschen dann auch nutzbar ist. Weil ich kriege super viele Anfragen die ganze Zeit. Ja, ich will hier meinen
Stoffwechseltyp bestimmen.
Geht aktuell noch nicht, weil ich muss noch mal weiter forschen.
Tim, danke, dass du uns da so diesen Einblick gibst. Und ich merke auch, dass du an den Stellen, wo du sagst, ja, das haben wir kontrolliert, wichtig natürlich. Ich gehe noch mal einen Schritt weiter für mich. Die Frage, die ich mir stelle, wenn wir jetzt diese beiden Stoffwechseltypen haben, und ich stelle mir jetzt auch vor, es ist wahrscheinlich auch ein Spektrum. Also das heißt, es gibt nicht nur die Extremvariante sparsamer Stoffwechsel und nur die Extremvariante verschwenderischer Stoffwechsel.
Sagt genau, da kann ich zu noch was zu sagen. Also das ist alles ein Spektrum, ein Kontinuum, wie wir so dazu sagen. Statistisch sind das Korrelationen, die wir zeigen. Ne?
Ja.
Wir bilden dann aber Gruppen, um das veranschaulichen zu können.
Alles gut.
Also das bloß zur Erklärung.
Nee, super. Lass uns hier einen kurzen Break machen. Du interessierst dich für Gesundheit, Ernährung, Naturheilkunde, Psychologie oder Prävention? Dann habe ich eine Idee für dich. Vielleicht ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt, tiefer einzusteigen. Nicht nur als Zuhörer, sondern mit einer Aus- oder Weiterbildung, die deinen Horizont erweitert, neues Wissen vermittelt und vielleicht sogar eine ganz neue berufliche Perspektive eröffnet. Die Paracelsus Gesundheitsakademien gehören seit über 50 Jahren zu den führenden Bildungsinstituten im Gesundheitsbereich. Ob Naturheilkunde, Psychotherapie, Osteopathie, Ernährungsberatung, Vitalstoffkunde oder viele weitere Fachbereiche, hier findest du Aus- und Weiterbildung für Menschen, die Gesundheit nicht nur verstehen, sondern aktiv gestalten möchten. Und als Hörer des Paracelsus Lab erhältst du mit dem Code Paracelsus Lab 15 einen Rabatt von 15% auf Fachausbildung, Weiterbildung und Seminare. Gib den Code einfach bei deiner Bestellung auf paracelsus.de im Warenkorb ein. Alle Informationen findest du auch noch einmal in den Shownotes. Vielleicht beginnt genau hier dein nächster Schritt. Und jetzt geht es weiter. Und jetzt stellt sich mir die Frage, wo wird denn die Energie verschwendet? Und jetzt wahrscheinlich in der breiten Gesellschaft, die jetzt uns auch zuhören, ob nun selbst betroffen oder für Patienten, wo man sagt, okay, Gewicht abnehmen wäre sinnvoll aus verschiedenen gesundheitlichen Aspekten heraus. Wo wird die Energie verbraucht, dass es wirklich diese Unterschiede gibt, wenn es nicht in der Zusammensetzung der Nahrung ist, nicht am Bewegungsverhalten ableitbar ist? Hm. Was passiert?
Ja, das war auch die Frage, die wir uns gestellt haben. Was ist der Hintergrund für diesen erhöhten Energieverbrauch? Was passiert im Körper? So, und wir haben uns dann erstmal Hormone angeschaut, die den Energieverbrauch regulieren im Körper. Da gibt es bestimmte Hormone, die da relevant sind. Zum Beispiel das Hormon Leptin. Das ist ein Hormon, das wird vom Fettgewebe ausgeschüttet. Das signalisiert dem Körper, wie voll sind die Fettspeicher. Und das signalisiert das eigentlich dem Gehirn. Das Gehirn ist der wichtige Player hier, ne? Und je mehr Leptin man hat, desto mehr denkt das Gehirn, okay, die Fettspeicher sind voll. Und desto mehr schaltet das Gehirn auch auf Energieverbrauch. Und dann arbeiten zum Beispiel die Muskeln ein bisschen ineffizienter, Leber, Niere, alle so, sind da ein bisschen so verschwenderischer, ja? So kann man das so sehen. Da ist dann das Energiesparprogramm nicht angeschaltet. So. Mhm. Und wir haben gesehen, dass die Menschen, die einen sparsamen Stoffwechsel haben, wenn wir sie fasten lassen, sehr stark abfallen mit ihrem Leptin, währenddessen die Verschwendertypen das nicht so stark machen. Das heißt, das ist ein Grund zum Beispiel, ne, dass die Verschwendertypen mehr Energie verbrauchen beim Fasten. Dann haben wir
das heißt,
gesehen,
das Leptin-Level, ich darf da nochmal rein, Leptin bleibt höher im Verhältnis zu denen.
Genau.
Okay, verstehe. Genau. Dann kommt weniger Signal für, ist es genügend Energie da und dann, dann okay, verstehe, nachvollziehbar. Genau. Okay.
Und dann haben wir gesehen, wenn wir das Hungerhormon Ghrelin uns anschauen, das ist auch ein wichtiges Hormon, was Hunger reguliert. Das macht uns dreimal am Tag hungrig übrigens, wird im Magen gebildet und signalisiert dem Gehirn, okay, wir können mal was essen. Dass das bei den Verschwendertypen nicht so stark sezerniert wird. Also die sind auch weniger hungrig. Und Ghrelin hat auch so einen Effekt auf den Energieverbrauch, dass es den so ein bisschen supprimiert. Also das kann auch eine Rolle spielen. Und die sparsamen Typen, die produzieren halt mehr Ghrelin. Ne? Und das
haben
ist auch
dann unter Umständen noch mehr Hunger,
richtig.
Was sich daraus ableiten würde.
Genau. Okay. Ne? Dann haben wir gesehen, dass bestimmte Stresshormone, insbesondere Noradrenalin, Adrenalin, die von der Nebenniere ausgeschüttet werden, beim Fasten, weil Fasten ist auch eine Art Stresssituation für den Körper, ne? Dass das bei den Verschwendern sehr gut funktioniert. Also da wird sehr viel Adrenalin, Noradrenalin gebildet und das stimuliert die Fettverbrennung. Also die Verschwender sehen so das Fasten so als eine Art Stoffwechselstress oder Nahrungsstress und sie probieren dann sehr schnell auf Fettverbrennung zu schalten, und stimulieren das. Und Fettverbrennung kostet Energie, weil der Körper muss Fett erstmal mobilisieren aus den Fettzellen, dann muss das zur Leber transportiert werden, dann wird es umgewandelt in sogenannte Ketonkörper. Und das kostet Energie. Und die Verschwendertypen, die machen das halt sehr stark. Wir nennen die auch metabolisch flexibel, weil die können sehr schnell von Zucker auf Fettverbrennung umschalten. Und das kostet aber Energie. Und deswegen fallen die beim Fasten nicht so stark ab mit ihrem Energieverbrauch, weil die halt sehr schnell in die Fettverbrennung gehen und die kostet Energie. Ja? Und die sparsamen Typen halt nicht so stark. So, das haben wir auch gesehen. So, und dann haben wir uns auch mal die Überernährung angeschaut. Was passiert denn da mit den Hormonen und so? Und da haben wir ein spannendes Hormon gefunden, was wirklich sehr stark reguliert ist, unterschiedlich reguliert ist bei den sparsamen und bei dem Verschwendertypen. Und das ist das Hormon FGF21. Das kennen noch gar nicht so viele. Das ist ein sogenanntes Hepatokin. Ne, ein Hormon, was von der Leber gebildet wird. Und dieses Hormon ist ein gutes Stoffwechselhormon. Das stimuliert so ein bisschen die Fettverbrennung, den Stoffwechsel, macht ihn schneller und so. Das wird auch gerade getestet übrigens als Zusatz zu den Abnehmspritzen von Pharmaunternehmen. Wird das gerade entwickelt und kommt wahrscheinlich auch auf den Markt. Das finde ich ganz spannend. Und wir haben halt gesehen, dass das bei einer bestimmten Überernährung, wir haben verschiedene Makronährstoffkompositionen getestet, dass das bei einer Überernährung mit niedrigen Proteinanteil und viel Fett und Zucker extrem stark ausgeschüttet wird. Dreifach ungefähr im Schnitt. Zeigt das an innerhalb von 24 Stunden. Bei den Verschwendertypen aber 10, 20, 30-fach. Bei den sparsamen Typen nur vielleicht 10, 20% oder so. Nicht so viel. Okay. Ja. Im Schnitt dann halt dreifach. Ja. Aber ja, es gibt da auch wieder eine große Variant. So. Und wir konnten dann sehen, dass halt wirklich die Verschwendertypen mehr davon produzieren, weil wir das korreliert haben mit dem Energieverbrauch, wie der sich ändert beim Fasten, was ja unsere Messung ist für den Verschwendertyp. Und auch mit dem Energieverbrauch bei der Low-Protein-Überernährung. Also dort sehen wir, dass die Leute, die halt sehr stark ansteigen mit ihrem Energieverbrauch, auch mehr FGF21 produzieren. Also alles passend zum Verschwendertyp. So. Und spannenderweise, wir haben die Leute dann auch, die wir in dieser Studie getestet haben, dann nochmal nach 6 Monaten kontrolliert mit dem Gewichtsverlauf und konnten sehen, dass die Leute, die halt bei Low-Protein-Überernährung am stärksten mit ihrem Energieverbrauch ansteigen und am meisten FGF21 produzieren, tendenziell Gewicht verlieren nach 6 Monaten. Also die haben nicht das Problem, dass sie unter freilebenden Bedingungen Gewicht langsam zulegen. Bei den Sparsamen war es andersrum, die haben eher Gewicht zugelegt. Ne? Waren dann vielleicht nur 1 Kilo oder so, aber ist trotzdem ein Unterschied gewesen. Ne? Ja. So, dann haben wir uns angeguckt, okay, was macht FGF21? Und dann haben wir gesehen, okay, FGF21 hat eine wichtige Funktion und zwar aktiviert es das sogenannte braune Fettgewebe. Und das braune Fettgewebe, das ist ein Gewebe, das kennen viele noch nicht. Also vielleicht kennen es manche, die jetzt hier im Podcast sind, aber ich sag mal so, man kennt es als, dass es vielleicht bei Babys relevant ist, um Babys warm zu halten. Das ist nämlich eine Art Heizung in unserem Körper und es verbrennt Energie, also Zucker und Fette, um uns warm zu halten. Man wusste aber nicht, dass auch erwachsene Menschen das haben. So, und seit ungefähr 15 Jahren wissen wir auch, dass erwachsene Menschen das haben, also es ist recht neu. Und wir haben halt gesehen, FGF21 hat was mit braunem Fett zu tun und braunes Fett verbrennt Energie, um uns warm zu halten. So, vielleicht kann das ja auch was mit den Stoffwechseltypen zu tun haben, so. Braunes Fett wird aktiviert, wenn wir Leute in eine kalte Umgebung packen, also wenn man der Kälte ausgesetzt ist, weil es ja die Heizung ist in unserem Körper. Dann haben wir gedacht, okay, testen wir das mal. Nehmen wir mal unsere sparsamen und Verschwendertypen und packen die in unsere Stoffwechselkammer, aber reduzieren mal die Kammertemperatur auf 19 Grad. Das ist kalt, wenn du da keine Jacke und Pullover und so anhast, ne? Also milde Kälte. Und dann haben wir gesehen, okay, die Sparsamen und die Verschwendertypen, die verhalten sich sehr unterschiedlich bei diesem Experiment. Die sparsamen Typen, die erhöhen ihren Energieverbrauch nicht, die fallen tendenziell ab. Aber die Verschwendertypen, die erhöhen ihren Energieverbrauch unter der Kälte. Ne? Und da haben wir gedacht, okay, das ist ja sehr spannend. Und das war wirklich eine, auch bei so, glaube ich, 12, 13 Leuten eine sehr signifikante Korrelation. Also das sehe ich selten, dass das so einen klaren Zusammenhang gibt zwischen dieser Kälteexposition und den Stoffwechseltypen. Und da haben wir gedacht, okay, da könnte wirklich braunes Fett dahinter stecken. Messen wir das mal richtig. Wie misst man braunes Fett? Das misst man im sogenannten PET-CT. Das ist eine CT-Untersuchung mit einer gleichzeitigen Positronen-Emissionstomographie, wo man radioaktiv markierten Zucker spritzt. Dieser Zucker wird in die Blutbahn gespritzt und dann wird er im Gewebe verteilt. Und jedes Gewebe, jedes Organ, was sehr viel Zucker verbrennt in dieser Zeit, wo man das misst, das leuchtet dann so schwarz auf. in dieser PET-CT-Diagnostik. So, und da kann man also sehr stoffwechselaktive Organe finden. Und so hat man auch das braune Fettgewebe im erwachsenen Menschen übrigens gefunden, ne? Weil das dann so sehr stoffwechselaktiv ist. So, und dann haben wir unsere Stoffwechseltypen wieder bestimmt bei einer anderen Patientengruppe und konnten dann wirklich zeigen, dass die Menschen, die einen sparsamen Stoffwechsel haben, dass die weniger aktives braunes Fettgewebe besitzen und die mit verschwenderischem Stoffwechseltyp mehr aktives braunes Fettgewebe. Ja, und das ist im Prinzip auch mit die wichtigste Erklärung wahrscheinlich für die Stoffwechseltypen, dass das braune Fettgewebe wahrscheinlich den Unterschied macht oder einen relevanten Unterschied. Vielleicht gibt es auch noch andere, ne? Es ist immer alles komplexer, es ist nicht alles schwarz-weiß in der Biologie.
Das ist, ja klar, aber genau, es ist aber zumindest ein wesentlicher Effekt.
Ne? Ja, weil das konnten wir auch schon in einer kleinen Patientenkohorte zeigen. Und dann bin ich auch so ein bisschen auf den Trichter gekommen, so ein Fan von braunem Fettgewebe zu werden. Ich kannte es davor schon und fand es davor auch sehr cool. In der Uni wurde ich dafür auch immer so ein bisschen belächelt, dass ich da im Winter in kurzer Hose und T-Shirt immer zu den Vorlesungen gegangen bin. Ich habe es aber gemacht, weil ich auch ein bisschen mein braunes Fettgewebe trainieren wollte, ne? Und ich fand das immer sehr cool.
Trainieren und aktivieren wolltest. Und also die Frage, die sich natürlich stellt zu deinem Eingangsthema, wie bist du damit erstmal überhaupt in Kontakt gekommen? Scheint ja bei dir wahrscheinlich das braune Fettgewebe A vorhanden zu sein, in einer adäquaten Menge und gut aktivierbar zu sein.
Das kann sein. Ich habe meinen Stoffwechseltyp leider noch nicht gemessen.
Wäre jetzt meine Frage. Warum warst du noch nicht drin? Warum hast du es noch nicht bestimmt?
Ist immer so ein bisschen, weißt du, weil man muss dafür fasten und man muss dafür so 3 Tage so eine spezielle Nahrung essen. So ist das aktuelle Protokoll.
Ja.
Und ich habe immer keine Lust dazu gehabt, das zu machen. Aber es ist auf meiner To-Do-Liste.
Okay. Ne?
Also ich werde das irgendwann machen und mich interessiert das ja auch selber.
Also diese Bausteine, wie du sie gerade genannt hast, Hormone, Leptin, Ghrelin-Ausschüttung, diese signifikanten Unterschiede, dann dieses, ich nenne es mal Fastenhormon, was quasi im Leberkontext auch nochmal mit produziert wird und anscheinend auch das braune Fettgewebe aktiviert. Deshalb meine ich auch, weil wenn ich mich nicht irre, sind die Kältereize durchaus auch durch eine erhöhte noradrenerge Hormonausschüttung.
Ja, richtig, das auch.
Genau, und da sagst du, gibt es die Korrelation ja auch. Also mehr Adrenalin und Noradrenalin den verschwenderischen Typen.
Richtig, genau. Also, das hat wahrscheinlich auch eine Rolle. Also es ist immer multifaktoriell. Es gibt super viele Hormone, die braunes Fett aktivieren. Aber letztendlich, dieser Stoffwechseltyp zeichnet sich halt durch ein unterschiedliches Hormonorchester, durch eine unterschiedliche Symphonie aus der verschiedenen Hormone, die dann am Ende zu einem erhöhten Energieverbrauch führen. Ne? Und das ist halt immer ein bisschen komplexer. Es ist nicht nur eine Sache, die sich ändert. Ne?
Dann stellt sich trotzdem noch die Frage, okay, es gibt ein Kontinuum, ein Spektrum. Es ist nicht nur ganz langsam oder einsparend und extrem verschwenderisch. Es gibt Unterschiede dazwischen. Seid ihr dem schon näher gekommen? Gibt es genetische Faktoren dafür? Also ist es vorgeschrieben quasi, dass das so oder so in der einen oder anderen Richtung funktioniert? Die Frage zielt so ein bisschen auf die Richtung ab. Ich habe als Beispiel, wenn man vielleicht selbst so die Einschätzung hat, mein Stoffwechsel ist eher einsparend, kann ich ihn denn, ich nenne es mal, umprogrammieren, um zumindest einen gewissen Effekt auf das braune Fettgewebe zu nehmen, Hormonausschüttung zu steuern? Kann man was über Ernährung mitgestalten?
Tja, das erforschen wir alles noch. Aber also ich will erstmal so sagen, eine Genetik spielt eine Rolle, weil wir wissen, dass wir das braune Fettgewebe ziemlich sicher von den Neandertalern geerbt haben. Als der Homo sapiens aus Afrika ausgewandert ist nach Europa, wo es kälter war, hat er da den Neandertaler getroffen, der schon sehr gut an die kälteren Bedingungen angepasst war und sich so eine eigene Heizung entwickelt hat mit dem braunen Fettgewebe, was auch viele Säugetiere haben übrigens, ne? Also Nager, Mäuse etc. Auch zum Winterschlaf ist das relevant wichtig, dieses braune Fettgewebe im Säugetieren. Und der Homo sapiens hat sich dann das durch genetische Durchmischung geklaut vom Neandertaler. Und deswegen spielen Gene auch eine relevante Rolle. Es gibt bestimmte Gene, die braunes Fettgewebe zum Beispiel abschalten. Und davon hatten letztendlich auch die Pima Indians, also diese Native Americans, haben diese Gene vermehrt. Ne?
Das heißt, es abzuschalten.
Um es abzuschalten, weil die leben in Phoenix, Arizona, in der Wüste. Da ist im Sommer 50 Grad, die brauchen das nicht.
Ja? Die brauchen das nicht und gleichzeitig lohnt es sich wahrscheinlich, Energie auch einzusparen.
Richtig, ne? Also macht das für die Sinn. Aber Inuit zum Beispiel haben Gene, die braunes Fett eher aktivieren. Okay. Ne? Also die genetische Komponente spielt eine Rolle. Ist natürlich wieder nicht nur ein Gen, sondern sind viele. Aber was auch sehr spannend ist, es gibt auch eine epigenetische Komponente. Und das sind auch neueste Forschungsdaten, jetzt nicht von mir, aber von Kollegen aus Zürich und aus Japan. Die haben nämlich bewiesen, dass der Zeitpunkt der Befruchtung zum Beispiel relevant sein kann, wenn man jetzt ein Kind zeugen will, um mehr braunes Fett zu generieren. Und das gilt zum Beispiel für den Mann. Der Mann kann nämlich im Prinzip seine Spermien so verändern, dass die dem Kind mitgeben, mehr braunes Fett zu generieren. Und zwar, indem der Mann vor der Befruchtung, ein paar Wochen davor, ein paar Monate, das muss ich noch genauer vorstellen, aber tendenziell, indem er sich mehr der Kälte aussetzt. Dann kriegen die Spermien die epigenetische Information durch so Micro-RNAs oder Messenger-RNAs, die dann so rum im Blut unterwegs sind, dass die nochmal ein bisschen ihre genetische Programmierung ändern sollen, weil das Kind, was vielleicht gezeugt wird, kommt in einer kalten Umgebung auf die Welt. Ja. Und das Spannende ist, dass man das wirklich bewiesen hat. Also im Mausmodell hat man gesehen, dass die männlichen Mäuse, wenn die eine Woche vor der Zeugung der Kälte ausgesetzt werden, dass die dann Mäusenachkommen produzieren, die mehr aktives braunes Fett haben, ohne jemals in einer kalten Umgebung gewesen zu sein. Und vor allen Dingen noch spannender, dass diese Mäuse vom kalten Vater, nenne ich die immer, dass wenn die so eine Western Diet bekommen, also so eine High-Fat-Diet, ne, wo die fressen können, was sie wollen, dass die mehr essen und weniger Gewicht zunehmen als die Kontrollmäuse. Und das ist ja genau unser Stoffwechseltyp, ne? Mehr essen, weniger Gewicht zu nehmen. So, und das hatte mit dem braunen Fett zu tun in den Mausstudien. Und man hat dann in Menschen das auch sich angeschaut und hat PET-CT-Aufnahmen verglichen, in Zürich zum Beispiel, und hat gesehen, dass die Menschen, die im Winter gezeugt wurden und im Sommer geboren wurden, tendenziell mehr braunes Fett hatten und leichter waren, also nicht so viel Übergewicht hatten. Ne? Und in Japan wurde das nochmal repliziert, da hat man noch genauer die Wetterdaten ausgewertet und das braune Fett nochmal ein bisschen genauer gemessen. Da konnte man das auch zeigen, wenn die Männer in kälteren Regionen Kinder gezeugt haben, dann hatten die auch mehr braunes Fett und weniger Adipositas und generell einen günstigeren Stoffwechsel. Und das ist doch super spannend, oder? Das so zu wissen, also, dass die Epigenetik eine Rolle spielt. Und deswegen, man kann was tun, insbesondere für seine Kinder scheinbar, indem man vor der Zeugung mal ein bisschen in die Eistonne geht oder auf jeden Fall sich der Kälte aussetzt. Ne? Und das ist auch ein Grund, warum ich das mache. Wenn ich mal Kinder bekomme, dann will ich natürlich auch, dass die viel braunes Fett haben. Ne?
Das ist schon direkt. Und wahrscheinlich, wenn man es weiter betrachtet, erstmal Vermutung, Hypothesen, aber könnte ich mir vorstellen, dass auch hier das elterliche Bewegungsverhalten wahrscheinlich auch noch einen Impact darauf nehmen würde.
Ja. Also was spannend ist jetzt nicht in Bezug auf Bewegung, aber in Bezug auf Ernährung haben Kollegen aus München genau das Gleiche gezeigt. Wenn die Eltern, insbesondere aber auch der Mann, sich vor der Zeugung gut ernährt, also so unverarbeitete Nahrung etc., dann wird das auch epigenetisch nach dem gleichen Schema in die Spermien einprogrammiert, sodass dann die Kinder gesünder werden. Also am besten in die Eistonne mit einer Karotte täglich und dann wird das was.
Das hast du sehr schön als Ernährungsmuster so zusammengefasst. Genau. Aber lass uns noch einen Punkt weitergehen, nämlich ich verstehe, es gibt eine genetische Komponente zweifelsohne, es gibt eine epigenetische Komponente, die wirklich ja, über die Generation hinweg weitergegeben wird. Jetzt gehen wir mal davon aus, ein sparsamer Stoffwechseltyp in der heutigen Umgebung, in der heutigen Welt. Was kann man trotzdem vielleicht tun? Also was sind Maßnahmen, wo du oder wo ihr auch forschen werdet oder auch schon dran forscht, wo man sagt, okay, lässt sich der Stoffwechsel vielleicht verändern und umprogrammieren oder sind wir da noch nicht gerade?
Ja, da sind wir schon. Also seitdem das braune Fett entdeckt wurde, zum Beispiel wurde getestet, kann man das aktivieren, kann man das rekrutieren, also auch mehr machen. Mhm. Und das ist natürlich auch, wie ich sehe, eine Möglichkeit, um den Stoffwechsel eher so ein bisschen verschwenderischer zu machen. Ne? Und wir wissen, dass regelmäßige Kälteexposition, es muss jetzt nicht Eisbaden sein, reicht doch schon milde Kälte, das braune Fett aktiviert, was man hat. Und auch, wenn man es regelmäßig macht, auch rekrutieren kann. Das heißt auch wirklich braunes Fett neu erzeugen kann. Denn das ist das Spannende bei Menschen. Bei Menschen haben wir so eine Art von braunem Fettgewebe, das nennen wir eigentlich beiges Fettgewebe. Das ist nicht so komplett braun. Das ist ein Fettgewebe, was sehr plastisch reagiert auf Temperaturschwankungen. Wenn wir jetzt die ganze Zeit in der Wärme sind, jetzt wie im Sommer, dann wird das eher weißer. Und wenn wir mehr der Kälte ausgesetzt sind, wird das brauner. Ne? Und wir nennen das auch Browning in der Fachsprache. Mhm. Und wenn wir regelmäßig in die Kälte gehen, dann wird unser beiges Fettgewebe eher brauner. Und dann können wir im Prinzip auch mehr unsere Heizung anschalten und mehr Heizung rekrutieren und deswegen mehr Zucker und Fett dann verbrennen, um uns warm zu halten und vielleicht auch einen günstigeren Stoffwechsel bekommen. Deswegen empfehle ich auch, schreibe das ja auch alles in meinem Buch, was ich da so empfehle, regelmäßig in die Kälte zu gehen. Ne? Also ich mache das selber auch. Ich gehe natürlich Eisbaden, aber ich mache nicht nur das. Ich dusche auch jeden Morgen kalt. Ich gehe immer in kurzer Hose und T-Shirt zur Arbeit, auch im Winter. Jetzt im Sommer ist es nicht so schwer. Und probiere sozusagen Kältesnacks auch einzubauen in mein Leben und sozusagen die Kälte auch so ein bisschen zu zelebrieren. Ich mag das, weil wenn mein Körper merkt, okay, ich muss was tun, um zu überleben, um die Körpertemperatur stabil zu halten, dann wacht er so richtig auf, ne? Und man merkt, er ist am Leben, ne? Wenn er es nicht könnte, dann würde man ja sterben, ne? Ja. Und ich mag halt auch dieses mentale Gefühl, so ein bisschen so der Kälte zu widerstehen zu können, ne? Und das hat also noch andere Vorteile, regelmäßig sich der Kälte auszusetzen. Das heißt aber nicht, dass man jetzt die ganze Zeit in der Kälte überleben muss, ne? Also ich mache mir auch im Winter gern mal eine Wärmflasche und ich gehe auch gern in die Sauna. Ich mag es auch gemütlich warm. Wichtig ist halt, dass man solche Kältereize mal einbaut, einfach, ne? So wie man ja auch Sport macht, wenn man ins Gym geht. Genau.
Macht man nicht dauerhaft.
Genau, man trainiert ja nicht 24 Stunden, ne? Sondern ja. Man trainiert halt ab und zu und dann gibt man dem Körper wieder Zeit für Regeneration. Ja. Das heißt, das wäre der erste Tipp. Der zweite Tipp ist, es gibt auch bestimmte Lebensmittel, die braunes Fett aktivieren können. Der bekannteste Trick ist sogenanntes Chili. Da ist ein Inhaltsstoff drin, der nennt sich Capsaicin. Der aktiviert über spezielle Rezeptoren im Mund und Darm das sympathische Nervensystem und darüber, also Noradrenalin, Adrenalin, ja. Darüber dann das braune Fettgewebe. Das ist auch sehr gut belegt.
Ja.
Das Problem ist halt, Chili ist sehr scharf, man müsste davon sehr viel essen. Ne, das könnte auch eine Erklärung sein, warum manche Menschen anfangen zu schwitzen, wenn sie Chili
klar.
essen. Ne?
Klar.
Und es gibt aber bestimmte Kapseln, die entwickelt wurden von einer japanischen Firma. Die haben so ein Chili-Präparat genommen, was nicht scharf ist, was aber auch das braune Fett aktiviert.
Capsaicinoide sind es. Ne?
Ja, Capsaicinoide, genau. Und die habe ich mir mal zuschicken lassen, wollte das auch mal testen in der Studie. Das mache ich mal irgendwann, ist auf meiner To-Do-Liste auf jeden Fall drauf. Die haben es natürlich schon getestet, aber es ist eine gesponserte Studie von der Firma. Da bin ich natürlich immer ein bisschen skeptisch.
Ne? Ja, klar.
Aber klar. Das ist auch eine Möglichkeit. Und dann gibt es noch so Ingwer, grüner Tee, Kaffee, die so alle begrenzte Effekte haben, vielleicht auch Omega-3-Fettsäuren. Aber das darf man jetzt nicht überbewerten. Ne? Man wird auch durch Eisbaden oder so jetzt nicht schlank. Man wird jetzt auch durch Ingwer-Tee trinken nicht schlank oder durch Chili essen. Das ist die Kombination von allem, ne? Und auch noch von den anderen Tipps, die ich so beschreibe im Buch, die dann hoffentlich einen Effekt haben werden, ne? Obwohl der größte Hebel immer noch unverarbeitete Nahrung ist. Also, das muss ich immer noch ganz klar sagen. Stoffwechsel ankurbeln ist gut, aber das ist so ein Add-on zur gleichzeitigen
eigentlichen Ernährung.
Ne?
Okay. Also, um ganz zu Beginn unseres Gesprächs zurückzukehren, also die Disziplin oder die Umstellung oder sich auch mit Ernährung auseinanderzusetzen, bleibt dann nicht ganz außen vor. Aber ich finde es super spannend, wie du die einzelnen Ebenen jetzt auch mit beschrieben hast, auch in den, ne, wenn ich jetzt nochmal so an die Hormonsituation zurückdenke und die Verschwenderischen, die einfach auch weniger Ghrelin produzieren und dadurch das Hungerverhalten sich auch nochmal mit verändert unter Umständen, sind natürlich Faktoren, dass, ja, ich sehe eine Person unter Umständen in meinem Alltag und denke, warum kann die Person ein Stück Torte essen? Verfolge das aber ja nicht über den ganzen Tag hinweg. Und von daher gibt es da sicherlich auch nochmal Unterschiede.
Genau, und ich muss in dem Kontext nochmal ein kleines Statement machen, und zwar generell zu Adipositas, dass man wirklich nicht denken soll, wenn man jetzt Menschen sieht, die dick sind, dass man denen immer die Schuld in die Schuhe schiebt. Denn das ist wirklich eine, wir nennen das ja neuroendokrine Erkrankung des Gehirns. Im Prinzip, ganz einfach erklärt, es gibt ein Mismatch zwischen dem, was unser Gehirn will und was unsere Umgebung ist. Unser Gehirn denkt, es lebt in einer Umgebung, in der wir vielleicht alle paar Tage mal was zu essen bekommen, wenn wir irgendwie eine Gazelle erlegt haben oder mal ein paar Bären gefunden haben. Ja? Und den Rest der Zeit müssen wir sparsam umgehen mit Energie. Und wir leben jetzt in einer Umgebung, die genau das Gegenteil von dem ist. Ne? Und es gibt ein Mismatch zwischen dem, was wir sind evolutionsbiologisch und was unsere Umwelt ist. Und deswegen gehen wir jetzt auf wie ein Hefekuchen im Durchschnitt. Ne? Und dann gibt es halt Menschen, die aber aufgrund ihres erhöhten braunen Fettanteils wahrscheinlich oder aufgrund anderer hormoneller Bedingungen in unserer Umgebung ganz gut klarkommen. Ne? Ja. Und die gibt es immer. Und jetzt kann man natürlich noch überlegen, warum gibt es die überhaupt? Ne? Es gibt Hinweise, dass Verschwendertypen, dass die evolutionsbiologisch jetzt nicht ausgestorben sind, weil sie vielleicht besser in kälteren Umgebungen klarkommen können, weil sie vielleicht auch besser Infektionen bekämpfen können, weil sie ihre Körpertemperatur schneller erhöhen können. Gibt so ein paar Ideen, wissen wir noch nicht, aber es gibt diese Unterschiede. Und die Menschen, die halt an Adipositas leiden, die haben kein Problem mit ihrem schwachen Willen. Die sind ihrem Gehirn und ihren Reizen, die sie immer kriegen, dem Food Noise, wie wir auch so schön sagen, hilflos ausgeliefert eigentlich. Ja? Und das ist ein wichtiges Statement, was ich nochmal machen will.
Ja, finde ich absolut richtig und wichtig. Jetzt hier für Menschen, die sowohl betroffen als auch natürlich im therapeutischen Kontext damit auch Kontakt haben, ist natürlich wichtig, jetzt nicht nur zu sagen, ja, dann ändere es eben, es da nicht auch einfach nur mit zu verkürzen. Ich glaube, dass das Thema Ernährung sowieso an vielen Stellen auch spannend und gut gestaltet werden kann, unabhängig davon, unabhängig von Gewichtszunahme und Abnahme. Tim, ich finde es super spannend. Ich glaube, ich könnte noch länger weiter mit dir reden, weil ich weiß, dieses Thema rund um Kältereize, Hitzereize, auch so hormetische Reize, ist auch ein Thema, was du, glaube ich, sowohl auch beforschst, aber natürlich insgesamt sehr spannend ist, glaube ich, auch zukünftig für die Medizin. Wenn du den Zuhörern jetzt noch irgendetwas mitgeben wollen würdest, wenn sie Fragen zu ihrem Stoffwechsel haben, was würdest du ihnen jetzt sagen wollen?
Also ich würde sagen, erstmal ganz wichtig, der Stoffwechsel ist höchst individuell. Es gibt nicht jeden Menschen, der den gleichen Stoffwechsel hat, sondern es gibt große Unterschiede. Das haben wir bewiesen. Das ist ganz wichtig. Wir haben das wissenschaftlich gezeigt und auch nochmal in Deutschland gezeigt, in den USA gezeigt. Das ist immer ganz wichtig in der Wissenschaft. Und Adipositas ist eine Erkrankung. Menschen, die an Adipositas leiden, die sollte man nicht stigmatisieren, sondern man sollte auf sie zugehen, man sollte ihnen helfen, ihr Gewicht in den Griff zu bekommen. Wir haben jetzt neue Optionen dafür, ne? Medikamentöse Optionen zum Beispiel, die wir davor nicht hatten und die helfen aktuell sehr gut. Können wir natürlich nicht allen verordnen. Aber ich möchte halt nochmal den Punkt machen, ja, dass unsere Adipositas-Pandemie, die wir haben, wirklich existenziell ist für unsere Gesellschaft, weil es führt zu hohen Gesundheitskosten. Wir sollten was dagegen tun. Meine Stoffwechseltypenforschung, die ist vielleicht ein Baustein dahingehend, dass wir zum Beispiel die Adipositas-Therapie personalisieren können. Ich untersuche das jetzt auch gerade bei den Abnehmspritzen. Können wir vorhersagen, wer gut Gewicht verliert, wer schlecht Gewicht verliert? Das ist mein nächstes Projekt. Aber generell müssen wir was gegen die Adipositas-Pandemie tun. Und ich hoffe mir auch politische, gesellschaftliche Änderungen. Dass wir zum Beispiel so eine Zuckersteuer einführen, was ja jetzt hoffentlich kommt, oder so eine Softdrinksteuer. Und dass wir aber auch generell, ja, Treppen zum Beispiel eher fördern, dass das mehr Spaß macht, Treppen zu laufen etc. Oder die Umgebung so umgestalten, dass Menschen sich lieber bewegen. Da gibt es viele Anreize, die ich auch als sinnvoll sehe. Also Adipositas ist ein schwerwiegendes Problem, was uns die nächsten 50 Jahre bis 100 Jahre, bis wir es gelöst haben, wahrscheinlich noch sehr stark beschäftigen wird. Und wir müssen was dagegen tun.
Vielleicht müssen wir unseren Blick auf Ernährung und eben auch auf Adipositas zukünftig deutlich verändern. Natürlich spielt das, was wir essen, eine entscheidende Rolle. Aber genauso wichtig ist die Frage, was macht unser Stoffwechsel daraus? Denn zwischen einem Stück Kuchen und einer Gewichtszunahme liegen unzählige Regulationsmechanismen, wie wir sie hier besprochen haben, gesteuert vom Gehirn, von Hormonen. Unsere Mitochondrien spielen eine Rolle, das Fettgewebe, insbesondere das braune Fettgewebe und der Energieverbrauch. Je besser wir diese Mechanismen verstehen, desto individueller und präziser kann Ernährung künftig wahrscheinlich auch ausgebaut werden, verändert werden. Lieber Tim, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand es super spannend. Toll, direkt von dir auch so von der Forschung zu erfahren. Wenn euch, liebe Menschen, dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns ein Abo dalasst. Und wenn ihr zusätzliche Fragen habt, kommentiert gerne direkt hier bei Spotify unter dieser Episode. Ich freue mich auf das nächste Mal und sag vielen Dank.
Dankeschön, Matthias.
Revolutionäre Perspektiven auf Gesundheit und Krankheit. Paracelsus Lab. Paracelsus Lab. Der Podcast der Paracelsus Gesundheitsakademien. Mehr Infos auf Paracelsus.